Willkommen zu Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess und ich begrüße Sie zu Folge 13. Wir sind im Sommer angelangt. Die Corona-Zahlen sinken erfreulich, die Restaurants machen wieder auf. Zeit, sich ein wenig häufiger zu treffen und uns über das Klima und Nachhaltigkeit zu unterhalten. Das haben wir diese Woche mit einem Gesprächsgast von Raisin Invest gemacht. Warum? Weil Raisin, auch bekannt mit seiner Plattform Weltsparen, vor ein paar Wochen eine Umfrage zur nachhaltigen Geldanlage durchgeführt und passenderweise einen Robo-Hybrid-ETF-Konfigurator gestartet hat. Damit lässt sich mit 2-3 Klicks in nachhaltige Fonds investieren und auch ein vorgefertigtes ETF-Portfolio nach ESG-Kriterien steht bereit. Also schauen wir mal. Außerdem sehen wir uns das sechste Jahr unseres Robo-Advisor-Echtgeld-Tests an. Los geht's! Thema 1. Interview der Woche.
Ich spreche heute mit Kim Felix Fomm, Chief Investment Officer beim Berliner Fintech Raisin. Und wir unterhalten uns heute über nachhaltige Geldanlage. War das soweit richtig?
Das ist richtig, ja.
Das ist richtig, das ist erstmal schön. Warum reden wir darüber? Raisin hat eine nachhaltige Geldanlage praktisch jetzt an den Start gebracht. Aber fangen wir ein bisschen im Großen und Ganzen an. Das heißt, ökologisch, grün, ethisch, nachhaltig, gute Unternehmensführung. Wie erkenne ich überhaupt eine nachhaltige Geldanlage?
Ich glaube, man muss auf einem ganz, ganz oberen Level quasi anfangen. Und das ist erstmal eine sehr persönliche Frage für Menschen, was die als nachhaltig empfinden. Und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Das heißt, wahrscheinlich als erstes muss man sich mal Gedanken machen, was heißt Nachhaltigkeit für einen ganz persönlich, weil es, wie gesagt, eine sehr individuelle Frage ist. Dann ist es für viele Verbraucher, glaube ich, extrem schwierig, sich zu orientieren in dem Markt, weil es vor Abkürzungen nur so wimmelt. Alle Anbieter bieten irgendwas an, was zum Beispiel ESG heißt. Die konkrete Umsetzung unterscheidet sich dann aber doch sehr stark, je nachdem, welcher Indexanbieter oder auch Fondsanbieter das ist. Und wir versuchen Anlegern da ein bisschen Hilfe zu geben, indem wir eben explizit ausweisen, diese Fonds sind nachhaltig, diese Fonds sind nicht nachhaltig in unserem ETF-Konfigurator. Und mit dieser Hilfestellung ist dem Anleger zumindest erstmal klar, aus welchen Fonds er wählen kann, wenn er Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt haben möchte. So, und dann gibt es aber eben innerhalb dieser Fonds nochmal sehr starke Unterschiede. Es gibt Fonds, die schließen vielleicht nur ein paar Branchen aus. Dann gibt es Fonds, die schließen Branchen aus. Die haben dann aber hinterher noch ein Ranking oder ein Rating nach verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien. Und das ist im Endeffekt das, wo wir uns für entschieden haben, für unsere Startportfolios. Das entspricht unserer Investmentphilosophie am ehesten. Es ist eine sehr strenge Interpretation und Nutzung von ESG-Kriterien. Und ESG steht für Environmental Social Governance. Das sind sozusagen drei Säulen in der Beurteilung der Nachhaltigkeit von einem Unternehmen. Und die Fonds, die wir verwenden, die schließen erstmal bestimmte Branchen aus. Das wären beispielsweise Tabakunternehmen oder auch Kohlestrom. Und nach diesem Ausschluss bleiben dann eine bestimmte Anzahl von Unternehmen übrig. Und die werden nochmal nach diesen ESG-Kriterien mit einem Ranking bewertet oder einem Rating bewertet. Und nur die guten und sehr guten landen dann tatsächlich auch in den Fonds.
Okay, jetzt haben wir schon ganz viele Themen so am Rande angerissen. Fangen wir mal mit dem einfachsten an, wo Sie sich wahrscheinlich am besten auskennen. Ihr neues Angebot, Raisin Invest ETF Configurator. Erstens, was ist das? Zweitens, was muss ich tun, um dort meine nachhaltige Anlage zusammenzustellen? Und was muss ich als Wissen mitbringen?
Also grundsätzlich, weil Sie nach dem Wissen, was man mitbringen muss, fragen, richtet sich das Produkt schon an Anleger, die sich zumindest ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie sie anlegen wollen, die vielleicht auch eine konkrete Idee haben, in welche ETFs sie Geld stecken wollen, die dann aber trotzdem den Komfort haben wollen, einmal auswählen und danach muss ich mich nicht mehr drum kümmern, es wird ein Rebalancing für mich gemacht etc. Und der ETF-Konfigurator ist eben eine Möglichkeit, sich ein eigenes Portfolio mit wenigen Klicks zusammenzubauen und den Rest übernehmen wir dann automatisiert, das heißt die Verwaltung davon. der Ausgangspunkt sind eigentlich immer zwei Startportfolios. Es gibt ein traditionelles Startportfolio und es gibt ein ESG, also ein nachhaltiges Startportfolio. Und die entsprechen unserer House-Investment-Philosophie. So, und das traditionelle Portfolio entspricht beispielsweise auch dem, was wir in unserem Robo-Advisor anbieten. So, und davon ausgehend kann der Kunde diese Portfolios nach seinen Vorstellungen anpassen. Der kann die aber auch komplett rausschmeißen und ausschließlich ETFs nehmen, die er für gut hält und keine dieser Startportfolios oder Startportfolio-ETFs nutzen. Und dabei gibt es dann die Möglichkeit, aus ungefähr 200 ETFs sich den passenden auszuwählen. Aktuell sind 30 davon, also grob 30 davon, nachhaltige ETFs. Das wird ein bisschen noch zunehmen. Hat einfach den Hintergrund, dass der Markt für ESG-konforme ETFs noch ein bisschen kleiner ist als der gesamte ETF-Markt für traditionelle ETF.
Was kostet mich der Spaß?
Der Spaß kostet 0,43% im Jahr. Damit ist alles abgedeckt. Das ist eine sogenannte All-In-Fee. Das heißt, da steckt das Rebalancing drin, da stecken Handelskosten drin. Ich kann da als Kunde auch jederzeit Anpassungen vornehmen. Ich kann ETF austauschen, ich kann das ganze Portfolio austauschen, ich kann die Aktienquote verändern. Also gibt alle Möglichkeiten. Und wie gesagt, der Handel, das Rebalancing, die Verwaltung, die Wiederanlage von Dividenden, das ist alles automatisiert und das ist dann in dieser Flat-Fee mit drin.
Wo wir bei den Kosten sind, kostet Nachhaltigkeit Rendite?
Das ist leider irgendwie eine Geschichte, die sich sehr hartnäckig hält. Auch die Stiftung Warentest hat sich daran schon ganz ordentlich abgearbeitet. Was wir sagen können, nach aktuellem Stand von wissenschaftlicher Untersuchung oder wissenschaftlichen Untersuchungen, ist, dass die Indizes über die letzten Jahre, wenn sie nachhaltig waren, sogar besser gelaufen sind als ihre traditionellen Pendants, also zum Beispiel der MSCI World in der ESG-Variante ist besser gelaufen als der normale. Deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, man kann mit nachhaltiger Anlage auf jeden Fall mehr verdienen. Ich glaube, die Botschaft, die für uns wichtig ist, ist, man muss nicht auf Rendite verzichten. Und das ist empirisch mittlerweile eigentlich ganz gut belegt. Ich glaube allerdings, es gibt einen ganz konkreten Grund, warum sich bei Anlegern diese Idee hält, dass ich da auf Rendite verzichten muss. Das hat damit zu tun, dass es schon ein sehr nischiges Thema für lange Zeit war. Das heißt, es gab relativ wenige Anbieter und wenig Wettbewerb. Und wenn wir uns die alten und auch wirklich wahnsinnig großen aktiven Fonds anschauen, die sehr früh schon nachhaltige Kriterien berücksichtigt haben, dann sehen wir da Kosten von 2,2, 2,5, 2,6% im Jahr. Und das kann man sich jetzt relativ einfach ausrechnen. Wenn ich jetzt einen Index hernehme, also einen Indexfonds hernehme und dann im Vergleich so einen aktiven Fonds mit 2,6% Gebühr im Jahr, nach 4 Jahren hat dieser aktive Fonds 10% verloren, einfach nur über die Gebühren. Deswegen glauben wir, ist es wichtig, den Anlegern ein kostengünstiges Angebot in dem Bereich anzubieten. Und kostengünstig heißt dann in dem Fall, hatten wir eben gesagt, die 0,43%. Da kommt natürlich noch eine ETF-Gebühr drauf, die ist irgendwo zwischen 0,2 und 0,3% wahrscheinlich bei den meisten ESG-ETFs. Da ist aber auch die Tendenz eher fallend. Das heißt, dass ich am Ende für wahrscheinlich ein Viertel von dem, was so ein aktiver Fonds mich kostet, ein sehr gut diversifiziertes und wahrscheinlich sogar noch systematischer aufgebautes Portfolio bekomme. Und dann muss ich eben diesen Renditenachteil auch nicht mehr fürchten.
Wir hatten kürzlich eine Umfrage von einer anderen Vermögensverwaltung. Darin kamen vor 3 von 4 Deutsche, respektive 71%, haben diesen Begriff oder diese Abkürzung ESG noch niemals in ihrem Leben gehört. In Ihrer Umfrage legt nur 1 von 10 Personen sein Geld nachhaltig an. Inwiefern ist das dann keine Nische mehr?
Ja, also ich glaube, mit Ihrer Frage haben Sie ja ein Thema jetzt auch angesprochen, was ich anfangs schon mal kurz gestreift habe. Das Problem ist, für die meisten Anleger ist ja generell schon der Investmentmarkt nicht besonders durchschaubar, weil überall Abkürzungen rumgeworfen werden. Und das Gleiche ist leider passiert im Bereich Nachhaltigkeit. Also es gibt dann ESG-Kriterien. Dann gibt es aber auch eine Abkürzung SRI, Social Responsible Investing, die wiederum meistens sich trotzdem auf ESG-Kriterien bezieht. Jeder Indexanbieter handhabt das dann anders, wie der Index genau genannt wird. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass die meisten Leute von dem Konzept ESG selbst noch nichts gehört haben oder mit dieser Abkürzung nichts anfangen können. Was wir umgekehrt sehen, auch basierend auf unserer Umfrage, ist, dass es ein erhebliches Interesse gibt und dass es schon ein gewisses Gap, also quasi ein Intentions-Handlungs-Gap gibt. Das heißt, 10% der Leute legen schon nachhaltig an und wahrscheinlich irgendwas zwischen 15% und 20% würden das gerne sofort umsetzen. Und dann gibt es viele, die sagen, sie interessieren sich zumindest dafür. Und was wir auch wieder an dieser Studie sehr stark gesehen haben, ist, dass die Leute Angst haben davor, auf Rendite verzichten zu müssen. Also sagen zwar die meisten Leute, dass Nachhaltigkeit berücksichtigen schon eigentlich eine ganz gute Sache ist, aber ich glaube, nicht mal 10%, waren glaube ich 8%, wären bereit, auch auf Rendite zu verzichten. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte mentale Hürde für die meisten Anleger, weil sich das eben im Kopf hält, das ist alles so teuer, das sind aktive Fonds und am Ende habe ich weniger Rendite. Und gerade in einem Umfeld, wo es keine Zinsen mehr gibt, wo die erwarteten Renditen am Aktienmarkt vielleicht auch nicht mehr so sind wie vor 10 Jahren, überlegen sich wahrscheinlich viele Anleger dann zweimal, ob sie das machen sollten.
Wie kriegen Sie das jetzt aus den Köpfen der Leute raus?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Zeichen dafür ganz gut stehen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es mittlerweile zunehmend Anbieter auch, die eben günstigere Produkte, basierend eben auf den ESG-ETFs, die eben auch einen Bruchteil der Verwaltungsgebührkosten von so einem aktiven Fonds anbieten. Dann gibt es die Verbraucherschützer. Also ich hatte eben gesagt, die Stiftung Warentest beschäftigt sich mit dem Thema ja auch relativ stark. Die haben da auch eine Übersicht von den Fonds auf ihrer Seite. Und die versuchen auch, mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Ein wichtiger Punkt oder ein zunehmend wichtiger Punkt ist, dass auf regulatorischer Seite, politischer Seite der Druck hochgeht. Also von der EU ausgehend, aktuell gibt es ja schon einige Regulierungen, die umgesetzt wurden. Und ich glaube, es wird in der Zukunft auf jeden Fall eine Tendenz geben zu einer stärkeren Regulierung in dem Sinne, dass Anlegern angeboten werden muss, nachhaltig anzulegen. Ich glaube, in diesem Umfeld, wo von Anbieterseite her was passiert, und also wir sind ja dann auch einer der Anbieter, der versucht, den Leuten zu erklären, also wir verkaufen es euch jetzt nicht mit, ihr könnt hier mehr verdienen, aber wir sagen euch ganz klar, basierend auf dem, was man wissenschaftlich bisher oder empirisch sich bisher anschauen kann, müsst ihr nicht auf Rendite verzichten. Dann hat man die Verbraucherschützer, die den Leuten auch das Gleiche erzählen. Und dann gibt es eben von politischer Seite noch so einen leichten Nudge in diese Richtung. Und von daher glaube ich schon, dass wir dort Veränderungen sehen werden. Es zeichnet sich auch schon sehr stark im ETF-Markt ab. Also was man sich immer gut anschauen kann, sind die Zuflüsse in einzelne ETFs oder Kategorien. Und es ist eigentlich egal, mit welchem ETF-Anbieter man spricht. Die ESG-ETFs haben mittlerweile über 50%, teilweise bei Anbietern bis zu 80% der Mittelzuflüsse ausgemacht in den letzten 1,5, 2 Jahren. Ich glaube, da zeigt sich schon ein relativ starker Trend oder zeichnet sich schon ein relativ starker Trend ab.
Vielleicht gibt es ja auch sowas wie ein gutes Gewissen-Rendite. Die könnte man ja mal oben aufrechnen.
Das Konzept kennt man in der Tat auch aus dem Bereich so Passion Investments, also Leute, die, weiß ich nicht, zum Beispiel sich einen Oldtimer kaufen und sagen, also meine Rendite ist, ich kann mit dem rumfahren. Logischerweise für viele Menschen, und auch da sehen wir ja ein Umdenken, also Nachhaltigkeit spielt in den Köpfen von vielen Menschen zunehmend eine Rolle. Leute machen sich stärker bewusst, was ihre Konsumentscheidungen für Effekte haben. Und deswegen gibt es definitiv Anleger, die diese Rendite im Kopf haben oder diese Do-Good-Dividende, wenn man es so nennen möchte. Ich vermute, das sind die, die sagen, ich würde auch auf Rendite verzichten für nachhaltige Anlage. Weil die eben sagen, ich verzichte dann vielleicht auf Rendite, aber für mich persönlich zu wissen, dass ich irgendwie Veränderungen bewirke oder einfach nur entsprechend meiner persönlichen Präferenzen anlege, das bringt mir was Messbares, ja.
Nochmal zurück zu Ihrer Umfrage. Da kam auch raus, irgendwie ist der Trend zu nachhaltigen Geldanlagen eher eine altersspezifische Angelegenheit. Ist dem so?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir sehen, ist, dass insbesondere in den jüngeren Altersgruppen und denen, die an nachhaltigen oder von denen, die an nachhaltigen Anlagen interessiert sind, fast ein Drittel nachhaltig anlegen möchte oder nachhaltiger anlegen möchte im Vergleich zu 14% im Gesamtschnitt von allen Befragten. Und wir sehen, dass tatsächlich so in den Altersgruppen ab 50 dann das Interesse unterdurchschnittlich wird. Also irgendwie so bei 9% liegt bei allen, die über 50 sind.
Das habe ich ja noch 9 Jahre.
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass sich das ändern wird, einfach in dem Maße, wie die jüngere Gruppe, die vielleicht ein intrinsisch größeres Interesse oder auch politisch größeres Interesse daran mitbringt, dann automatisch irgendwann altern wird und dann mit Sicherheit nicht auf einmal sagen wird, jetzt interessiert mich das alles nicht mehr. Ich muss aber auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, von dem, was wir auch im Kundenservice sehen, es gibt auch ganz viele Ältere, für die es eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Von daher glaube ich, es ist ein Trend, der sich in der gesamten Gesellschaft bemerkbar macht, aber er ist definitiv schon stärker angekommen bei jungen Leuten.
Ich habe jetzt praktisch nur noch eine Frage hier. Von der rationalen Entscheidung zur radikalen Lösung. Nehmen wir mal Anheuser Busch bis zu Playboy Enterprises. Bin ich irgendwann ein schlechter Mensch, wenn ich mein Portfolio mit solchen Werten vollpacke?
Ich glaube, auch das wieder ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Frage oder eine sehr individuelle Frage. Ich für mich persönlich, und das reflektiert sich zumindest auch in unserem Angebot, habe für mich die Entscheidung getroffen, es gibt gute Gründe für traditionelle Investments, es gibt gute Gründe für ESG-Investments. Ich habe tatsächlich ein Beispiel, was ich da ganz gerne nehme für so eine Abwägung, die zeigt, dass es manchmal eben schwarz-weiß nicht ganz so einfach ist. Und das ist Kohlestrom. Ist ein wahnsinnig kontroverses Thema, insbesondere in der jungen Generation starke Ablehnung. Ich glaube auch von der wissenschaftlichen Perspektive ist allen klar, dass das Gift fürs Klima ist. Aber wenn ich mich jetzt vor die Situation gestellt sehe als Anleger, würde ich einem Kohlestromunternehmen Geld geben, damit dieses Kohlestromunternehmen eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien durchziehen kann? Oder ich investiere nicht in das Unternehmen und das macht auch kein anderer und dieses Unternehmen versucht einfach dann im Sinne der Aktionäre leider das, was geht, aus den alten Kohlekraftwerken noch rauszuholen. Da gibt's aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort drauf. Aber ich finde es absolut legitim, wenn manche Anleger sagen, und letzten Endes so hat die deutsche Energiewirtschaft die Wende hinbekommen oder die Energiewende hinbekommen. RWE und E.ON, Sie werden sich vielleicht erinnern, haben einen ganz haarigen und harten Transformationsprozess hinter sich, aber auch nur, weil sie eben kapitalseitig dazu in der Lage waren. So, und das ist für mich eben ein Beispiel, mit dem ich gerne versuche zu illustrieren, dass es eben für beide Blickrichtung legitime Argumente gibt. Und deswegen halten wir es für absolut richtig, Anlegern beides anzubieten. Und was man tatsächlich auch sieht, es gibt Anleger, die sagen, ich investiere einen Teil in nachhaltige und einen Teil in traditionelle ETFs. Also ich glaube, für viele Leute ist es eben, weil es so ein individuelles Thema ist, keine Entweder-Oder-Abwägung, sondern häufig auch, ich probiere beides aus.
Damit sind wir auch soweit am Ende. Ich würde mich erstmal bedanken. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Und vielen Dank Ihnen.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Die News. Kleiner Nachtrag. Den zugehörigen Artikel zur Raisin-Umfrage haben wir natürlich im Blog auf Podigy verlinkt. Apropos, im Gespräch kam zudem kurz auch die Umfrage von YouGov im Auftrag der Commerzreal zur Sprache. Diesen haben wir bereits im letzten Podcast behandelt. Mehr Details finden sich entsprechend in unseren News und natürlich verlinkt. Abschließend, wo wir bei Raisin Invest waren, unser Robo-Advisor Echtgeldtest hat im Mai das sechste Anlagejahr beendet. Trotz oder wegen Corona war es praktisch das erfolgreichste für die 25 Anbieter im Test. Im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis 31. April 2021 landeten die Anlageroboter bei Performancewerten zwischen plus 2,3 und plus 35,3%. Im Durchschnitt erzielten die Anbieter also plus 14,9%. Ganz vorne dabei die Estably Vermögensverwaltung AG mit den genannten plus 35,3%. Lediglich im September 2020 verzeichneten die Liechtensteiner ein leichtes Minus. In den übrigen 11 Monaten ging es stetig bergauf. Auf dem zweiten Platz landete Fidelity Wealth Expert mit plus 28,3%. Und beide Anbieter schnitten damit letztlich besser ab als die Benchmarks. Immerhin eine Benchmark ließen insgesamt 6 Robo-Advisor hinter sich. Neben den genannten Online-Vermögensverwaltungen waren dies Like My Portfolio Selection plus 19,7%, Vividam plus 19,4%, Ginmon plus 18,1% sowie Robin, der Robo-Advisor der Deutschen Bank, mit plus 16%. Wen wir noch für das beste Rendite-Risikoverhältnis ausgezeichnet haben und wer den niedrigsten Maximum Drawdown verzeichnete, das lässt sich in unserer Auswertung auf brokervergleich.de nachlesen. Das war's für diesmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.